warum wir uns bei einer Grippe depressiv fühlen und warum eine Depression nicht alleine eine psychische Erkrankung ist. Das erklärt uns das spannende Gebiet der Psychoneuroimmunologie und von der erzähle ich euch heute. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt zu einem ganz besonders spannenden Thema. Ich weiß, das erzähle ich euch jede Woche, es stimmt aber natürlich auch und heute stimmt es eben ganz besonders, es geht nämlich um die Psychoneuroimmunologie. Das ist ein Thema, das ich schon lange im Hinterkopf habe, zu dem ich immer mal was hier erzählen wollte, weil ich im Studium in einer Arbeitsgruppe zu dem Thema war und wir da Journalclubs hatten und auf Kongressen waren und selber einen organisiert hatten und da die richtigen Größen der Psychoneuroimmunologie damals eingeladen hatten auf unseren Campus und eben eine Tagung dazu gemacht haben. Und das ist so ein zeitgemäßes Thema aus meiner Sicht, die eben die Psychoneuroimmunologie oder kurz die PNI oder wer es ganz kompliziert mag, kann auch von der Psychoneuroendokrinoimmunologie sprechen, weil es, und das ist so der Aufhänger, weil wir damit in einer naturwissenschaftlichen Sprache ein ganzheitliches Menschenbild legitimieren können oder eigentlich einfordern. Also wenn wir sagen, wir brauchen mehr sprechende Medizin und wir müssen den Menschen in seiner Ganzheit und den verschiedenen Organisationsebenen ernst nehmen und anerkennen und aus diesem Menschenbild oder vor diesem Menschenbild auch die Medizin, die wir machen, denken, dann driftet man leicht in so esoterische Larifari-Sphären irgendwie ab und dann wird das nicht mehr so greifbar. Und die Psychoneuroimmunologie, die passt es auf ein Fundament, das man sozusagen nicht wegdiskutieren kann, sondern wo ganz unumstößlich klar ist, dass es einfach Sinn ergibt, bei sogenannten somatischen Erkrankungen eben die Seele auch als Teil des Gesundungs- und Krankheitsprozesses zu sehen. Und gleichzeitig erinnert es die Psychiater und die Psychosomatiker noch mehr. Die haben ja sogar die Somatik im Wort, in ihrer Fachdisziplin drin, dass eben psychisch-seelische Erkrankungen auch nicht nur auf der psychisch-seelischen Ebene stattfinden, sondern immer auch eine körperliche somatische Komponente haben. Und ich habe immer ein bisschen gezögert, eben eine Folge zum Thema Psychoneuroimmunologie zu machen. Zum einen, weil es mir so am Herzen liegt, also das einfach so viel Kraft hat für mich und da so viel Power drin steckt, dass ich es eben gut aufbereiten wollte. Und zum anderen, weil ich mir auch eine gewisse Kompetenz vielleicht da zuschreiben würde. Also da vor allen Dingen im Studium mich eben sehr tiefgehend mit beschäftigt habe und jetzt da auch sozusagen diesem Expertenstatus gerecht werden wollte. Und jetzt habe ich mich aber entschieden, so mehr oder weniger frei von der Leber weg, einfach kurz was dazu zu erzählen, das als Aufhänger zu nehmen und je nachdem, was vielleicht von euch auch an Rückmeldungen oder Fragen kommt, in späteren Folgen das nochmal aufzugreifen. Und ein Grund ist auch, dass es jetzt eine Podcast-Pause geben wird über den Sommer. Es wird die Gesundheitswerkstatt weitergeben und ganz sicher weitere Folgen, aber es gibt Gründe für diese Pause und die werde ich zum Ende dieser Episode erklären. Das heißt, wenn ihr bis zum Ende hört, dann bekommt ihr noch ein kurzes persönliches Update, wenn es euch denn interessiert. Und jetzt gibt es aber auf jeden Fall ein bisschen theoretischen, spannenden Input eben zum Thema Psychoneuroimmunologie. Und ein schöner Einstieg dafür ist aus meiner Sicht der Begriff des Sickness Behaviors, also des Krankheitsverhaltens. Das ist ein Begriff, ein Schlagwort, der aus der Psychoneuroimmunologie heraus entstanden ist und der beschreibt das Gefühl und das Verhalten, also die neurovegetativen, neuropsychiatrischen und weiß der Geier was für Symptome, die jemand erlebt, wenn er somatisch krank ist, also wenn er eine Grippe hat zum Beispiel. Und da könnt ihr euch ja selber einmal kurz reinversetzen. Letzter Winter war also eine starke oder schlechte Grippesaison, je nachdem wie man es nimmt. Also viele Leute hat es erwischt. Und wie fühlt man sich dann? Auf was hat man dann Lust und auf was hat man keine Lust? Genau, also ihr werdet selber erinnern, ja, man hat so eine gedrückte Stimmung, ist ein bisschen dysphorisch, Anhedonie, so Freudlosigkeit, man hat irgendwie keinen Bock, man hat auch keinen Hunger, Man hat auch keine Lust auf Leute. Man will sich einfach ausruhen, fühlt sich ein bisschen schläfrig, ist auch so ein bisschen psychomotorisch verlangsamt, ist jetzt auch nicht kognitiv unbedingt auf der Höhe und kann da den krassesten geistigen Höhenflug hinlegen. Also das sind so Symptome, die man erlebt, wenn man jetzt diese Grippe, also eine somatische Erkrankung hat. Da würde jetzt niemand hergehen und sagen, oh, Grippe ist aber auch eine seelische Erkrankung. Aber dass das eine seelische Komponente hat, das ist sozusagen unumstößlich oder das ist eine unmittelbare Alltagserfahrung, die jeder, der einmal so einen Infekt hatte, für sich erlebt hat und irgendwie als Wahrheit anerkennt. Und der Witz ist, dass es eben nicht so eine allgemeine, unspezifische Schwäche ist, sondern dass das, was da passiert, man total gut beschreiben kann. Und dass das, so würden dann eben die Psychoneuroimmunologen sagen, eine immunologisch vermittelte strategische Anpassungsleistung ist. Also das ergibt Sinn, all das, was ich jetzt aufgelistet habe, dass wir eben zum Beispiel keinen Hunger haben. Ja, das macht überhaupt nichts, wenn wir mal eine Woche nichts essen. Das ist total wurscht. Klar, wenn wir Fieber haben, dann müssen wir auf jeden Fall die Flüssigkeit, die wir verlieren, müssen wir reinholen irgendwie. Aber selbst wenn wir normalgewichtig sind oder ein BMI von 19 oder sowas und da rank und schlank, selbst dann ist es total egal, wenn wir mal eine Woche lang nichts essen. Und das ergibt sogar Sinn, dass wir dann keinen Appetit haben, weil der Körper dann eben die Power, die er noch hat, nicht in die Verdauung und den Stoffwechsel stecken muss, sondern ins Gesundwerden. Kann er nutzen, um das Immunsystem zu stärken, dass das seine Arbeit erledigen kann. Wenn ich mich zurückziehen möchte und jetzt nicht auf die nächste Party gehen und hier mit 1000 Leuten quatschen, dann ergibt das auch Sinn evolutionär. Das ist auch eine strategische Anpassungsleistung, dass ich eben zum einen selber wieder die Kräfte spare und zum anderen aber auch niemanden anstecke. Das könnte man jetzt für alles, was ich gesagt habe, durchdeklinieren für diese Symptome, die man da erlebt. Und das eigentlich Spannende ist aber jetzt, dass wenn ihr andersherum nicht von der somatischen, von der körperlichen Erkrankungsebene her sowas denkt, sondern einmal eine depressive Störung, Erkrankung hernehmt und euch da die Diagnosekriterien anguckt, dann gibt es diese F32.0, also in der ICD-10 oder auch gibt er an, oder DSM-5 gibt es andere Diagnosekriterien und das weicht dann leichtgradig ab. Aber was man so phänomenologisch da beobachten kann oder was tatsächlich einfach harte Diagnosekriterien sind, sofern man die eben objektivieren kann, ist ein verminderter Antrieb, eine Interessenlosigkeit, Konzentrationsstörung, Müdigkeit, Schlafstörung, Appetitstörung, gedrückte Stimmung, Interessensverlust, habe ich schon gesagt, psychomotorische Hemmung, Libidoverlust, hatte ich jetzt gerade nicht erwähnt, aber überlegt mal zurück, wenn ihr das letzte Mal so mit einem dicken Infekt im Bett lagt und eure Partnerin, euer Partner sich daneben gelegt hat, hattet ihr Lust dann Liebe zu machen? Nee, ihr habt gesagt, lasst mich in Ruhe, oh Gott, so Libidoverlust ist auch ein Diagnosekriterium für die Depression. Und da sehen wir, dass also in der Art, wie sich die Depression ausbildet symptomatisch, wir eine gewisse Deckungsgleichheit eben mit dem Erleben haben, das wir haben, wenn wir eben mit einem Infekt krank sind. Und der Witz, oder noch ein Witz, ich glaube, ich habe schon einen Witz erwähnt, aber ein weiterer Witz ist, dass die Immunreaktion, die wir beim grippalen Infekt, bei der viralen Infektion da beschreiben können, ja, dass es so TH1-Zellen gibt und die triggern dann bestimmte Zytokine, so Duftstoffe und dann TNF-Alpha und Interferon, Gamma und Interleukin-3 und was der Geil was. Das Gleiche können wir auf molekularer Ebene beschreiben und nachweisen bei einem Menschen, der eine Depression hat. Also da ist natürlich das, was die Psychiater und die Psychotherapeuten erzählen, schon eine Wahrheitsebene, dass da eben bestimmte Prädispositionen oder Erlebnisse im Laufe des Lebens dann so eine Erkrankungsmanifestation begünstigen. Eine andere ist aber eben diese naturwissenschaftlich-immunologische, bei der man diese chronischen Entzündungsreaktionen beschreiben kann. Und ich weiß, dass die Psychosomatik und vor allen Dingen die Psychiatrie oder auch die Psychologie als anderes Fach, jetzt gar nicht klinisch unbedingt, seit Jahren so eine biologistische Nummer fährt und da sehr reduktionistisch versucht, menschliches Erleben eben auf irgendwelche Kanälchen zu reduzieren und dann so naturwissenschaftlich daherzukommen und diesen geisteswissenschaftlichen Aspekt, der aus meiner Sicht integraler Bestandteil der Psychologie ist, so vernachlässigt. Und mit der Nummer komme ich euch nicht, sondern eigentlich im Gegenteil. Ja, ich versuche eben genau in dieser naturwissenschaftlichen Sprache, aber ein ganzheitliches Menschenbild mit diesen weichen, soften, qualitativen Erfahrungsebenen zu beschreiben und dafür einzutreten. und das ist, hatte ich eingangs schon gesagt, eigentlich die Power der Psychoneuroimmunologie, dass man in dieser harten Sprache, die auch ein sehr materialistisch und mechanistisch sozialisierter Chirurg spricht, dass man in dieser Sprache dem Chirurg erklären kann, warum es jetzt Sinn ergibt, mit dem Patienten zu sprechen und ihn nicht nur als so eine Leber auf Zimmer 3 oder Galle auf Zimmer 17 irgendwie abzutun, sondern zu sehen, da liegt ein Mensch und er hat vielleicht die Leberzirrhose und er hat vielleicht die Knieschmerzen und da hängt aber eine Biografie und alles Mögliche dran. Und das kann man eben, das kann ich jetzt schwer in der Kürze, ja, aber das kann man dann in dieser naturwissenschaftlichen Sprache formulieren. Und vielleicht mache ich es direkt. Also wenn man jetzt den Orthopäden da stehen hat bei einem Patienten mit den Knieschmerzen, oder ich mache es noch härter. Härter in Anführungszeichen. Stellt euch vor, mich haut es vom Fahrrad und ich breche mir den Arm. Da würde ja kein Mensch sagen, das ist jetzt eine psychische oder eine psychosomatische Erkrankung. Ich würde das aber auf eine Art schon argumentieren, in dem Sinn, dass eben jede Krankheit psychosomatisch oder somatopsychisch ist, wenn man das, was die Psychoneuroimmunologie uns anbietet, ernst nimmt. Und das muss man, weil, wenn man jetzt den Knochenbruch nimmt, dann kann der Chirurg natürlich die Knochenheilung begünstigen. Und da bin ich ihm total dankbar dafür, ja, dass der da vielleicht irgendwelche Platten und Schrauben hinknallt, das wieder in die richtige Achse bringt, dass der Knochen dann gut heilen kann. Die Knochenheilung selbst, die muss aber natürlich mein Organismus leisten. Der kann da bestimmte Umgebungsbedingungen haben, die dann besser und förderlicher oder eben hinderlicher und nicht so optimal sind. Aber letztlich die Knochenheilung selbst, die schafft mein Organismus. Und da kann man jetzt auch beschreiben, naja, es braucht eben Calcium und Magnesium und alles Mögliche, aber es braucht auch ein richtiges Maß an Entzündung. Und wenn ich jetzt im Krankenhaus liege und mich da gut aufgehoben fühle und der Chirurg mich eben ernst nimmt und nicht abtut als eben das Knie oder der Arm auf Zimmer irgendwas, sondern mit mir spricht und mir Zuversicht und Mut zuspricht, wenn ich ein Zimmer habe, aus dem heraus ich ins Grüne gucke, in den Wald und nicht an eine Betonwand. In einem Krankenhaus, in dem vielleicht so ein zirkadianer Rhythmus ein bisschen mit begünstigt wird. Ja, das machen manche Krankenhäuser jetzt, dass die so das Licht in der Nacht nicht im Gang auf Flutlicht und hell und mit Blautönen und tralala drin haben, dass man eigentlich nur schlecht schlafen kann, wenn man einmal kurz auf die Toilette flitzt, sondern dass die zum Beispiel das Licht runterdimmen und so weiter, ja, und einfach diesem organischen, gesunden Lebensrhythmus ein bisschen entgegenkommen. Das sind alles Sachen, die sich letztlich auf die Knochenheilungszeit auswirken wird. Und da gibt es so witzige Studien, die man zum Beispiel an armen Medizinstudenten gemacht hat, denen man dann so kleine Wunden im Mund zugefügt hat und dann geguckt hat, wie schnell die heilen. Und da hat man gesehen, tata, surprise, surprise, in der Prüfungszeit, wo die ganz viel Stress hatten, wo die schlecht geschlafen hatten, wo die Angst hatten, dass die Prüfung nicht schaffen und sowas, da ist die Wunde natürlich viel schlechter zusammen wieder geheilt. Und das ist das Äquivalent zu Moritz, der im Krankenhaus liegt und Angst hat und nicht weiß, wie er jetzt da mit der Arbeit es hinbekommt und zu Hause die Familie und überhaupt. Und dann kommt eben auch noch der Chefarzt und sagt, oh, sind Sie eigentlich bescheuert, jetzt sind Sie so schnell Fahrrad gefahren. So, das ist das Äquivalent dazu. Und wenn die Medizinstudenten aber nach der Prüfungszeit in den Semesterferien die gleiche Wunde zugefügt bekommen haben, dann ist die viel schneller geheilt. Da waren die entspannt, da haben die sich gefreut, da haben die endlich mal Urlaub gemacht. So, da konnten die lesen, was sie immer schon irgendwie die letzten Monate auf dem Nachttisch liegen hatten, aber nie dazugekommen sind. Und genauso ist das dann das Äquivalent zu Moritz, der im Krankenhaus liegt und wo der Oberarzt sagt, ey, Herr Binder, passiert doch mal, es gehört einfach zum Leben dazu. Wir sagen ihnen, das machen wir den ganzen Tag, wir sind da die absoluten Vollprofis. Die Schwester Monika, die erzählt ihnen gleich nochmal was, wie sie das bei dem anderen Patienten erlebt hat. Da war das auch total gut verheilt und der kommt jetzt noch und bedankt sich und bringt irgendwie Schoki vorbei. Und so einfach so ein netter, zuversichtsspendender Arzt ist, der mich dann operiert, wo ich mich gut aufgehoben fühle. Naja, das ist das Äquivalent zu den Medizinstudenten, die in der Ferienzeit, in den Semesterferien diese Wunde hatten und wo die dann eben viel schneller verheilt ist. So, das sollte eigentlich nur der Einstieg sein, aber es ist vielleicht ein interessanter und jetzt möchte ich es noch ein bisschen systematischer aufdröseln, diese Psychoneuroimmunologie. Eine ganz wunderschöne Story dazu ist nämlich, wie 1975 Robert Ader und ein Herr Cohen ein Experiment gemacht haben, das heute so als einer der Meilensteine oder wie sagt man, Grundsteine, ersten Gehversuche dieses Faches, das wir heute Psychoneuroimmunologie nennen, gelegt haben. Da haben die Ratten Cyclophosphamid, das ist so ein sehr starkes Immunsuppressivum, das macht das Immunsystem einfach platt, gegeben zusammen mit einer Saccharinlösung, also so einer Zuckerlösung. Und dann sind natürlich Ratten gestorben, ja, weil wenn das Immunsystem einfach so niedergemacht wird, dann sterben halt Ratten, ja, weil die sich dann irgendwas einfangen und das Immunsystem dann nicht mehr kompetent ist, diesen Erreger abzuwehren. Und das haben sie ein paar Mal gemacht und dann sind immer Ratten gestorben und dann haben sie irgendwann den Ratten nur noch die Saccharinlösung, also die Zuckerlösung gegeben. Und die ist natürlich total ungefährlich. Wenn ich das aber so ankündige und aufziehe, dann könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, dass dann irgendwann nur mit der Zuckerlösung trotzdem die Ratten gestorben sind. Und das ist ja total krass, oder? Also man konditioniert mit dem Cyclophosphamid, diesem Immunsuppressivum und einer Zuckerlösung, die Ratten und das Immunsystem der Ratten so, dass die irgendwann auf diesen konditionierten Reiz so eingestellt sind, dass es dann reicht, wenn man ihnen einfach nur noch die Zuckerlösung anbietet, dass sie auch auschecken und in den Rattenhimmel sich verabschieden. Und das ist ein Paradebeispiel für die Psychoneuroimmunologie, also die Psychoimmunologie, diesen Link, und hat so diesen Paradigmen-Shift, der heute immer noch nicht in der echten klinischen Welt so richtig angekommen ist, aber der damals eben so einen ersten Baustein irgendwie gesetzt hat, bekommen hat. Und schön war auch, dass Robert Ader, der war eben Psychologe, und der hat dann im Nachhinein gesagt, ja, du, also ich wusste überhaupt nicht, dass da dieser Link zwischen Gehirn und dem Immunsystem ist und ich wollte das einfach mal erforschen. Ich wusste dann im Nachhinein, habe ich schon gemerkt, naja, das hätte ich gar nicht gedurft sozusagen mit den bestehenden Dogmen, aber ich habe es halt einfach gemacht, weil ich so naiv und unverblümt da an die Sache herangegangen bin und einfach diesen Forschergeist hatte. Und das ist letztlich heute immer noch ein Dilemma. Also die Leute, die da, es gibt tatsächlich im deutschsprachigen Raum einige Forscher, die da super Arbeit machen und so, ja, Koryphäen sind. Wir hatten bei uns an der Uni den Professor Zenker, der aus der Immunologie kam und der hat da eben vor 30 Jahren auch schon in dieser Psychoneuroimmunologie-Szene mitgemischt. Und dann gibt es Professor Schubert in Innsbruck und so. Also es gibt einige Leute, die da im deutschsprachigen Raum richtig tolle, innovative Arbeit machen und sich einfach total zeitgemäße Studiendesigns überlegen und damit ganz viel Herzblut dieses Feld versuchen weiterzuentwickeln und es auch tatsächlich tun. Aber die Implikationen, die sich eben daraus ableiten ließen für die klinische Medizin, die sind da, naja, noch sehr wenig angekommen. Und aus meiner Sicht wäre eigentlich die Psychotherapie, die Psychiatrie und die Psychosomatik prädestiniert, das zuerst aufzugreifen, weil die im Grundsatz ja ein offeneres Ohr dafür hätten. Ja, aber auch da ist dann dieser Paradigmenshift, der eigentlich vonnöten wäre, um eben die Psychiatrie zeitgemäß zu denken, so groß, dass sich, glaube ich, viele Psychiater einfach nicht dran trauen. Und jetzt kann man vielleicht einfach sagen, dass die Psychoneuroendokrinoimmunologie also im Titel oder im Begriff schon alles drin hat, weil da sind diese verschiedenen Organisationsebenen des Menschen integriert, also die Psyche, die Seele, der Geist, Neuronervensystem mit Sympathikus, Parasympathikus, kann man auch noch ganz anders aufteilen, aber eben dem Nervensystem, endokrines System, also das Hormonsystem und das Immunsystem. Und da ist ja auch die Stressachse, Cortisol und sowas, das ist ja irgendwie da auch in verschiedenen Ebenen mit drin. Und wenn man eben diese Forschung ernst nimmt, die sehr heterogen ist, also da mischen eben Immunologen historisch vor allen Dingen mit, aber mittlerweile Psychologen, Ärzte, es hat auch so den Link in die Pädiatrie oder dann pränatale und Schwangerschaftsprägung und alles Mögliche. Da gibt es Leute, die vermehrt aus den Geisteswissenschaften, also auch der Seelsorge und der Theologie da Forschung machen, also sehr heterogen und bunt und alles und oft steht dieses Schlagwort PNI gar nicht unbedingt obendrauf, das ist schon bekannt und wenn ihr es in der Datenbank irgendwie auf PubMed oder sowas eingibt, findet ihr auch tolle Reviews und sowas, aber eben ein bisschen unübersichtliches Forschungsgebiet, das aber letztlich eben diese verschiedenen Organisationsebenen in Zusammenhang bringt oder erklärt, wie die zusammensprechen, also dass man diese gemeinsame Sprache spricht. Und man sieht dann, kann dann zum Beispiel beschreiben, dass so neuronale Strukturen, also das Nervensystem, bestimmte Rezeptoren exprimieren, die auch für Immunzellen funktionieren. Also wo dann Immunzellen, die eigentlich ja nur innerhalb des Immunsystems miteinander sprechen, dann auf einmal dem Nervensystem irgendwas erzählen. Oder dass das Nervensystem auch Zytokine freisetzen kann, also eigentlich Zellen, die vom Immunsystem synthetisiert und exprimiert werden. Oder andersrum, das Immunsystem auch Neuro- oder Zellen, die dann wie Neurotransmitter fungieren und so neuroendokrine Peptide exprimieren und sowas. Und das kann man eben für diese verschiedenen Organisationsebenen beschreiben, dass es da diese Kommunikationslinks gibt, Kommunikare verbinden. Und dass ja, wir dann eben, wenn man sagt, wir sind ein ganzheitlicher Organismus oder der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen, dann kann man das halt legitimieren, indem man sagt, wir haben diese verschiedenen Organisationsebenen und wir sind aber rückbezüglich miteinander gekoppelt. Die bedingen sich, die sprechen eben eine gemeinsame biochemische Sprache und die stehen so in Wechselwirkung. Ja? Das ist, wir sind ein multisystemisches, dynamisches, multidirektionales Organisationseinheitswesen irgendwie. Ich hatte euch ja vorgewarnt, es wird ein bisschen Erzählstunde und jetzt nicht so strukturiert und systematisch, wie es sonst vielleicht ist. Und jetzt dachte ich, kann ich euch ganz zum Schluss einfach so ein paar Studien sehr übersimplifiziert mit den Kernergebnissen anbieten. Die das, was ich jetzt alles ein bisschen theoretisch immer noch erzählt habe, so ins echte Leben auf die Erde bringen. Also eine Studie, ich kann die Zitationen vielleicht in die Shownotes schreiben oder nee, das wird ein bisschen lang. Wenn ihr Interesse habt, dann schickt es mir, dann schicke ich euch so Vortragsfolien per E-Mail. Schreibt mir einfach eine Mail an mail@moritzbinder.com, dann bekommt ihr Folien von mir. Und eine Studie, die da ich mal im Rahmen eines Vortrags eben aufgelistet habe, die dann in den Folien da drin wären, wäre, dass der Schlaf den Impftiter nach einer Impfung ganz maßgeblich beeinflusst. Also hat man Leute untersucht und hat dann geguckt, wenn die wenig schlafen, nämlich 6 Stunden oder weniger, dann hatten einen klinisch relevanten wirksamen Schutz so 3/4 der Patienten. Und wenn die Leute richtig gut geschlafen haben, dann waren es 95%. Also Schlaf und Impftiter. Eigentlich total relevant, müsste doch jeder Hausarzt, jeder Kinderarzt bei jeder Impfung sagen, und da gibt es auch andere Beobachtungsebenen übrigens dazu, oder Studien, die da im Einklang mit diesem Ergebnis sind, müsste eigentlich sagen bei jeder Impfung, Herr Müller, jetzt haben Sie hier die Impfung XYZ bekommen, schauen Sie, dass Sie heute Nacht richtig gut schlafen, weil dann wirkt die viel besser. Habe ich aber leider noch keinen Arzt sagen hören. Dann gibt es eine Studie, die hat bei Frauen, die ihr Leben subjektiv, also sehr weich, soft, kann man jetzt nicht so gut quantifizieren, kann man natürlich irgendwelche Instrumente hernehmen und versuchen, das dann doch zu objektivieren, aber erstmal so subjektives Erleben. Ich habe Stress, wenn die Frauen das gesagt haben, dann hatten sie ein 7-fach, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein 7-fach erhöhtes Risiko für ein Zervixkarzinom. Das ist doch auch total krass. Jetzt kann man auch sagen, ja, das waren bestimmt irgendwelche schlecht ausgewerteten, methodisch fragwürdigen, epidemiologischen Daten, tralala. Aber vom Hocker hauen tut es einen trotzdem. Da haben wir schon den Link zwischen Stress und Seele und Immunsystem. Und eine andere Studie, da hat man gesehen, dass Menschen, die eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, diagnostiziert bekommen, dass deren Risiko für eine Autoimmunerkrankung hat ja erstmal, würde man sagen, nichts miteinander zu tun, sich aber verdoppelt. Gibt's auch, fällt mir jetzt eine andere Studie ein, das hat man bei Kriegsveteranen, bei Amerikanischen, die eben im Irakkrieg waren, hat man das auch untersucht und hat dann gesehen, tata, dass wenn eben die traumatisiert da zurückkommen, einfach ganz schlimme Sachen erlebt haben und das nicht gut verpacken konnten, aus Gründen, ja, dass die also ein massiv, ich glaube in der Studie waren sogar 3-fach erhöhtes Risiko für eine Autoimmunerkrankung, also für Diabetes mellitus Typ 1, für Neurodermitis, für Morbus Crohn, das sind alles Autoimmunerkrankungen und das Risiko dafür verdoppelt sich dann, weil das Immunsystem irgendwie verwirrt ist. Das kann nicht mehr unterscheiden in körpereigen und körperfremd. Körperfremd, wenn es gefährlich ist, gehe ich an, körpereigen lasse ich in Ruhe, sondern das Immunsystem greift dann körpereigene Strukturen an. Und das passiert anscheinend viel, 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 viel häufiger, wenn die Seele Stress hat. Dann gelingt diese Differenzierungs- und Hauptaufgabe des Immunsystems eben nicht mehr so gut. Dann eine Studie, die ziemlich bekannt ist von Filiti, der das Adverse Childhood Experience Study gemacht hat. Da hat man geguckt, wie sozusagen bestimmte Umgebungsbedingungen oder Kontexte in der Kindheit das Risiko dann für, ja, ich sag mal, ungünstige Karrierestationen im Leben eben erhöht. Und da hat man gesehen, dass Missbrauch und Vernachlässigung, also wenn die Eltern alkoholabhängig waren im Knast, Missbrauchserfahrung da war, all diese Dinge, dass dann eben das Risiko für die Kinder im Erwachsenenalter für Alkoholabhängigkeit, für Drogenmissbrauch, für Depression, für Suizid, für den ganzen Mist, den wahrscheinlich die Eltern miterlebt haben, 12-fach erhöht ist im Vergleich zur Baseline, also zum Durchschnittsrisiko für diese Sachen. Das ist jetzt natürlich sehr übersimplifiziert, aber auch das, also ist einfach total krass und nochmal so ein Impetus oder Ausrufezeichen hinter dem, was ich vorhin alles erzählt hatte. Und noch eine allerletzte Studie, da hat man bei einer PDA, also bei so einer rückenmarksnahen Narkose, hat man den Patientinnen und Patienten unterschiedliche Sachen gesagt. In der einen, da hat man gesagt, so sinngemäß, so, jetzt gibt es gleich einen heftigen Stich und ein Brennen am Rücken. Das tut schon ordentlich weh, aber das war dann auch der schlimmste Teil der Prozedur und Sie sind ja auch ein Mann, Sie stellen sich bestimmt nicht so an, das machen Sie schon. So. In der anderen Gruppe hat man sowas gesagt wie, so, wir führen jetzt gleich eine Lokalanästhesie durch, damit das für Sie angenehmer wird. So, und er hat eben anders mit denen gesprochen und dann hat man geguckt und tada, Schmerz erleben bei dieser Intervention hängt maßgeblich von der Wortwahl ab. Also wir können das primen, framen, modulieren, knallhart beeinflussen, wie wir mit dem Patienten sprechen, wie er dann die Schmerzen wahrnimmt. Und bei einer LP, also auch so einem Rückenmarks-Dings-Untersuchungsteil, da hat man gesehen, dass es auch die Komplikationen reduzieren kann. Also nicht nur das subjektive Schmerzempfinden, sondern eine vergleichbare Intervention auch die Komplikationsrate deutlich senkt. So, also ihr seht, wir sind ein ganzheitlicher Organismus, wir sind multisystemische, dynamisch, multidirektional in Wechselwirkung stehende Organismen und das ist kein esoterisches Gesülze, sondern knallharte Wissenschaft. So, und jetzt hatte ich euch versprochen, dass es ganz zum Schluss noch ein persönliches Update gibt. Und da ist es so, dass ich mich einmal wieder beruflich neu orientieren werde. Die letzten Jahre habe ich dieses präventivmedizinische Mentoring mit Klientinnen und Klienten gemacht. Und da bin ich richtig froh drüber, in verschiedener Hinsicht. Zum einen war ich einfach, oder bin ich zutiefst dankbar, dass ich diese Themen für mich einmal so konsequent durchdenken konnte. Es gibt aus meiner Sicht diese aus der Medizin heraus konzeptualisierte und eben konsequent integrierte Präventivmedizin nicht. Ganz viele Menschen erzählen irgendwas dazu und erzählen irgendwas von Longevity und Prävention und tralala, aber das ist alles sehr oberflächlich. Das ist nicht integraler Bestandteil eines medizinischen Konzepts. Das sind die Check-ups beim Hausarzt nicht, das sind auch irgendwelche Luxus-Ferienkliniken nicht, das sind keine Longevity-Center, die irgendeine Abzockerdiagnostik machen. Das sind auch, also es gibt ganz wenig Leute, die da wirklich einen Plan haben. Und die Sachen, die in meinem Kopf immer so Sinn ergeben haben, einmal wirklich konsequent durchzudenken und dann vor allen Dingen mit Leuten im echten Leben zu erarbeiten und zu sehen, was sich da tut und das auch zu quantifizieren und eben zu sehen, aha, Laborparameter verändern sich und bestimmte kardiopulmonale Leistungswerte verändern sich und. Das alles verbessert sich und es geht statistisch mit einer Risikoreduktion für XY von so und so viel Prozent einher. Geil, ja. Und dann auch zu sehen, wie die Leute eben subjektiv eine andere Wahrnehmung haben und wie die ein halbes, dreiviertel Jahr auf einmal ganz anders dastehen und aussehen und von außen das gespiegelt bekommen und sagen, boah, Moritz, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sowas möglich ist. So, das hat mir richtig Freude gemacht. Dann hat es mir mindestens genauso viel ganz egoistisch Freude gemacht, dass es einfach ja, so funktioniert hat. Also ich habe so viel Mitleid, und wie hat mal jemand gesagt, Mitleid ist die subtilste Form der Verachtung bekommen, vor allen Dingen von Leuten aus der Medizin, die sowas gesagt haben wie, ja, probierst du das mal und wenn es nicht klappt, dann gehst du halt zurück in die Medizin und dann ist ja auch nicht so schlimm und man kann es ja mal versuchen und so, aber niemand oder sehr wenige Leute, die haben da wirklich an das, was ich inhaltlich machen wollte und an die Idee, wie ich das machen wollte, geglaubt und haben mich da unterstützt und es hat jetzt super funktioniert am Ende, also genau, ich lasse es mal so stehen. Das war auch sehr gut. Und gleichzeitig ist es so, dass ich das Hemdsärmelige, dem Patienten die Hand schütteln, so das Existenzielle, ja, wenn ich als Notarzt in irgendeine Messi-Wohnung reinkomme und einfach da das Leben grindet und dann nochmal eine ganz andere Not ist, als wenn ich mit Leuten eben diese total sinnvolle, aber ehrlicherweise auch ein bisschen etipetete, privilegierte Luxusmedizin mache. So, da fehlt manchmal dieses Existenzielle und das vermisse ich, das habe ich vermisst. Und jetzt habe ich entschieden, den Facharzt fertig zu machen, nochmal in die Klinik zu gehen und einfach noch was zu lernen. Ja, möchte noch ein bisschen Diagnostik lernen, die ich dann später da gut integrieren kann mit diesen präventivmedizinischen Konzepten. Also ich liebe zum Beispiel Ultraschall. Ich kann das schon ganz passabel, aber ich kann das noch nicht so gut, dass ich sage, boah, da habe ich jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wahrscheinlich kommt man da im Sonographie, Ultraschall, in der Kompetenz auch nie an den Punkt, wo man dann wirklich alles kann. Aber das möchte ich einfach noch besser können, ja, und möchte noch ein bisschen was sehen und wieder Notarzt fahren und das alles mitnehmen und habe mich jetzt entschieden, eben zum Herbst wieder in die Klinik zu gehen und die Facharztprüfung dann zu machen und vorerst dieses Mentoring nicht mehr anzubieten, beziehungsweise nur noch in ganz, genau, erstmal nicht anzubieten. Und ein Grund für die Pause jetzt ist, dass ich ein Buch schreiben werde. Ich lasse es für den Moment so stehen, damit ihr dann einen weiteren Grund habt, im Herbst wieder einzuschalten und ich das mit euch ordentlich promoten kann. Ich kann euch sagen, es wird ein super Buch. Also ich freue mich da richtig drauf. Ich habe einen tollen Verlag, den Humboldt Verlag. Und genau, das ist was, was mir liegt, irgendwie, das ist also ein Teil dieser Präventivmedizin jetzt nochmal in Buchform zu fassen und das so runterzubringen. Und das Buchformat ist ja auf eine Art so ein klassisches, konservatives Medium bisschen. Und das finde ich sehr angenehm. Also im Podcast ist es natürlich auch möglich, so eine gewisse Differenzierung mit reinzubringen. Aber diese ganze LinkedIn, Instagrams, Bums, Käse, Soße, auf die habe ich überhaupt gar keine Lust, weil das einfach zu platt und stumpf ist. Da kriege ich Hirnschmerzen. Ich habe es trotzdem eine Zeit lang gemacht, aber hat mir keine Freude gemacht. Und das Buch zu schreiben, das ermöglicht eben jetzt da einen gewissen Hirnschmalz und eine Komplexität reinzubringen, die ihr dann als Leserin und Leser hoffentlich auch freut und wertschätzen wollt. Von daher wünsche ich euch für den Moment alles Gute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Bleibt wie immer gesund und dann freue ich mich, wenn wir uns im Herbst wieder hören. Allerspätestens im Oktober wird es die nächsten Folgen geben. Also lasst den Feed auf eurer Podcast-App und dann freue ich mich. Bis dahin, alles Gute, euer Moritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!